Ja, wir haben heute Teil 4 von unserer Predigtreihe, Teil 4 von 4, zum Thema Sexualität, Geschenk Gottes. Und wir haben die letzten 3 Wochen schon ganz viel drüber nachgedacht, über all das Schöne, was das Thema Sexualität mit sich bringt, was Gott uns da als Geschenk gemacht hat. Und wenn wir zu diesem Geschenk Gottes Ja sagen, dann gehört an anderen Stellen auch ein Nein dazu. Und darüber geht es heute. Wir sprechen heute über das Thema Reinheit. Und Reinheit hat etwas mit Nein sagen zu tun. Und gleichzeitig hat es auch wieder was mit einem Ja zu tun. Und ich glaube und hoffe, dass das auch im Lauf der Predigt deutlich wird. Das Thema sexuelle Reinheit, das ist ein Thema, das ich persönlich auch wirklich herausfordernd finde. Ich weiß, dass ich da versuchbar bin. Und es gibt diese Aussage von Jesus, die ganz schön herausfordernd, die ganz schön krass ist. Das funktioniert gerade nicht, vielleicht mal weitermachen gleich. Ihr kennt diese Aussage, die meisten von euch vermutlich, wo er in der Bergpredigt sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Puh, ja, da hat Jesus diese Latte für sexuelle Reinheit mit dieser Aussage nochmal so richtig hochgehängt, ja. Und sagt, ja, schon das, was ihr in Gedanken macht, schon das ist, er setzt es gleich mit dem anderen, mit der Tat, mit dem Ehebruch. Ich finde es herausfordernd, diese Aussage von Jesus. Dass wir als Männer den Körper von einer Frau schön finden, das ist nichts Sündiges, das ist vielmehr sogar ein Teil davon, das ist Grundlage für dieses Geschenk der Sexualität. Das hat Gott in uns hineingelegt. Aber es ist eine Frage, wie sieht dann der nächste Gedanke aus? Und wie schnell bin ich bei diesem Begehren, von dem Jesus spricht? Wie können wir diesem ja, vermeintlich fast unerreichbaren Anspruch von Jesus gerecht werden? Wie können wir rein leben? Wie können wir als Ehepartner in unserem Partner, in unserem Verhalten, aber eben auch in unseren Gedanken treu sein? Wie können insbesondere wir Männer mit den visuellen Reizen umgehen? Wie könnt vielleicht eher ihr Frauen auch damit umgehen, wenn der andere Mann so ein viel besserer Zuhörer ist als der eigene? Wie können Singles mit sexuellen Versuchungen umgehen? Wie schaffen es die Jüngeren, ja, bis zur Ehe zu warten mit dem Sex? Wie können wir bei all den sexuell aufgeladenen Bildern und Clips, die wir irgendwo ständig sehen, wie können wir dabei reinbleiben in unseren Gedanken? Oder wenn das uns in Büchern, Serien, Filmen begegnet und unsere Fantasie angeregt wird? Wie können wir der Falle der Pornografie entgehen? Wir wissen eigentlich, was richtig und gut wäre. Das ist nicht unser Hauptproblem. Wir wissen an diesen Stellen, dass es halt nicht gut ist, solche unreinen Gedanken zu haben oder Dinge anzuschauen, die ja nicht Gottes Willen, Gottes gutem Geschenk von Sexualität entsprechen, sondern eine ganz andere Sache in mir prägen. Und wir wissen von den Worten von Jesus so klar, dass er sich Treue wünscht, Reinheit. was hilft uns, wenn die Versuchung aber eben trotzdem da ist? Ich will nochmal grundsätzlicher ansetzen. Warum wollen wir denn rein leben? Warum ist es erstrebenswert, diese Reinheit, und wenn wir heute drüber reden, ganz besonders diese Reinheit in dem sexuellen Bereich, warum ist das erstrebenswert? Eine Antwort könnte sein, weil es negative Folgen hat, wenn wir es anders machen. Weil wir damit unseren Ehepartner verletzen zum Beispiel. Oder es bis dahin gehen kann, dass wir unsere Ehe kaputt machen. Oder weil wir selbst dadurch beziehungsunfähig werden, weil wir Gedanken aufnehmen, die einfach nicht den Gedanken Gottes entsprechen. Weil Pornografie in uns ein völlig verzerrtes Bild von Sexualität entstehen lässt und uns ja in gewisser Weise unfähig zu einer gesunden Sexualität macht. Diese Folgen sind absolut real und das kann uns tatsächlich helfen, wenn wir uns diese dramatischen Folgen, die das haben kann, was es mit uns macht, wenn wir uns das vor Augen führen. Ich glaube allerdings, dass die Bibel auch noch weitergeht und uns noch mehr gibt. Sie versucht uns ein Bild vor Augen zu stellen, das uns inspirieren will, im Positiven, das uns motivieren will. Und ich glaube, dass das sehr, sehr machtvoll sein kann, wenn wir uns darauf einlassen, auf dieses positive Bild, zu dem uns Jesus inspirieren will. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt in die Bibel reinschauen und dass wir versuchen, dieses Bild in uns aufzunehmen. Und ich möchte mit euch Jesus anschauen. Ich lade euch ein, Hosea aufzuschlagen, Hosea 2. Das ist jetzt vielleicht ein etwas überraschender Text. Hosea 2 kommt am Anfang der kleinen Propheten, wenn so Jesaja, Jeremia, Hesekiel vorbei sind und dann der Daniel und dann kommt Hosea. Ich lese aus Hosea 2, 21 und 22. Da sagt Gott, und ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht und in Gnade und in Erbarmen. Ja, in Treue will ich mich dir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Gott gibt hier seinem Volk Israel ein großes Versprechen. Er sagt, ich will dich mir verloben. Und er bekräftigt das sogar dreimal. Dreimal sagt er, ich will dich mir verloben. Das ist mein Versprechen an dich. Und er sagt es trotz der wiederholten Untreue seines Volkes. Ich will mich zu dir stellen und ich will in alle Ewigkeit dir treu sein. Er sagt, ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Recht. Was bedeutet das? Ich glaube, wir könnten mit anderen Worten sagen, ich will eine rechtskräftige, verbindliche Ehe mit dir eingehen. Ganz offiziell. Ich will mich dir verloben in Gnade und in Erbarmen, in echter Liebe und Zuwendung. Vielleicht, ich hoffe, wir erinnern uns an die Predigt von Andi, die zweite, wo es um den Rahmen Gottes für Sexualität ging. Das erste ist die Ehe und das zweite die selbstlose Liebe innerhalb der Ehe. Genau diese zwei Punkte sehe ich hier auch in Gerechtigkeit und Recht, so dieses Offizielle und dann diese selbstlose Liebe. Genau das lebt Gott selber vor. Und er fügt einen weiteren Punkt hinzu, Vers 22, ja, in Treue will ich dich mir verloben. Und hat schon am Anfang gesagt, das gilt in Ewigkeit. Und worin wird das Ganze resultieren? Der letzte Teilsatz, du wirst den Herrn erkennen. Und das Wort erkennen ist im Hebräischen ein Beziehungswort. Das ist nicht irgendwie, du weißt dann, wer er ist, sondern nee, du trittst mit ihm in eine wirkliche Beziehung. Bis dahin, dass das Wort für den sexuellen Kontakt verwendet wird. In 1. Mose 4, Vers 1 kommt zum Beispiel das gleiche Wort vor und da heißt es, und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Was deutlich macht, worum es natürlich ging an der Stelle mit dem Erkennen. Das ist ein Wort von intimer Gemeinschaft, von Beziehung. Und Gott sagt, ich will mich dir verloben und du wirst mit mir in Gemeinschaft leben. Gott stellt sich vor als derjenige, der sich mit uns verlobt. Die Verlobung war damals, er hatte noch einen höheren Stellenwert als heute. Das war, man kann sagen, Teil 1 der Hochzeit. Der Vater des Bräutigams oder der Bräutigam hat den Brautpreis bezahlt und damit war das schon ganz verbindlich. Und dann kam irgendwann Teil 2, die Feier und die Heimholung, dass der Bräutigam die Braut zu sich in sein Haus holt. Es gab diesen Brautpreis und im Neuen Testament lesen wir auch, dass Gott diesen Brautpreis bezahlt hat, will ich mal übertragen sagen. In 1. Korinther 6 lesen wir Vers 20, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Dieser Vers steht mitten in einem Abschnitt, wo es um unser Thema von heute geht, um sexuelle Reinheit. Und Gott erinnert daran, dass er einen hohen Preis für uns bezahlt hat. Jesus hat sich selbst hingegeben. Er selbst ist dieser Preis, hat sein Leben für uns hingegeben. Und wir haben auch die Wochen jetzt schon Epheser 5 gelesen. Auch das will ich uns in dem Zusammenhang nochmal in Erinnerung rufen. Da sagt er, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Was ist jetzt das Ziel? Um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Jesus hat sich selbst für seine Braut hingegeben und das macht er, obwohl diese Braut unrein ist. Aber er gibt sich trotz all ihrer Fehler, sagt er, ich liebe diese Braut, ich gebe mich hin für sie, um sie zu heiligen, sie zu reinigen, damit sie keine Flecken oder Runzel mehr hat, nichts dergleichen, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Merkt ihr, wie sehr hier die Reinheit betont wird in diesem Abschnitt, dass das ein Ziel von Jesus ist, dass er sich so eine reine Braut wünscht? Und es wird genauso kommen. Eines Tages wird es soweit sein, dass diese reine Braut dem Bräutigam begegnet. Es kommt zu der eigentlichen Hochzeit und davon lesen wir in Offenbarung 19, Verse 7 und 8. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Ja, die Offenbarung beschreibt uns, wie eines Tages dieser große Tag kommt, die Hochzeit ist da, Jesus nimmt seine Braut, die Gemeinde, zu sich. Und sie hat sich bereit gemacht, heißt es. Ja? Schöne Bild von einer Braut, die ein wunderschönes, feines Kleid trägt, glänzend und rein. Welches Bild von Jesus malen diese Texte? Welches Bild von Jesus dürfen wir hier vor Augen haben? Jesus ist ein Verlobter, der seiner zukünftigen Braut verbindliche Treue bis in Ewigkeit zusagt. Der sagt, ich werde in Liebe immer zu dir stehen. Und das, obwohl seine Verlobte ihn auch enttäuscht hat und immer wieder enttäuscht, sagt er, ich stehe treu zu dir. Durch seinen Tod am Kreuz hat er ein perfektes, reines Brautkleid für sie gekauft. Er ist gestorben, um sie frei zu machen, sie rein zu machen, um ihr seine endlose Liebe zu beweisen. Und dann ist er von den Toten auferstanden und in den Himmel gefahren, um ihr eine Wohnung, um die gemeinsame Wohnung vorzubereiten. Und da wartet er auf sie. Und er wartet schon 2000 Jahre geduldig. Und eines Tages wird er die größte Hochzeit veranstalten, die das Universum je gesehen hat. Und bis dahin ist er dieser treue Verlobte. Jesus ist ein treuer, einsatzbereiter, ein hingegebener, liebender Verlobter, Liebhaber, der auf die Liebe seines Lebens wartet. Ich erinnere mich an die Geschichte, die Andi in der Predigt erzählt hat von dem Pastor und seiner Friseurin. Und ich glaube, Jesus ist auch so ein Liebhaber, so ein Verlobter, wie ihn sich eigentlich jede Frau wünschen würde. Wenn wir das uns so ein bisschen einlassen auf dieses Bild und das so ein bisschen auf uns wirken lassen, dann ist Jesus wirklich dieses Ideal von Liebe, von Treue, von Reinheit. Er ist der, der das so perfekt verkörpert. Warum wollen wir also Reinheit und Liebe, Treue leben? Die kurze Antwort, weil Jesus so ist. Aber ich möchte es auch noch mal ein bisschen ausführlicher erklären. Was kann uns motivieren? Was kann uns diese innerliche Kraft geben, rein zu sein, rein leben zu wollen und es wirklich, diese große Herausforderung, Reinheit wirklich ja, erfolgreich zu leben? Ich sehe in diesem Bild von Jesus, der eben Reinheit, Liebe, Treue verkörpert, mehrere Aspekte, die uns da helfen können. Das eine ist der Blick zurück. Wenn uns die Schreiber im Neuen Testament, die Briefe geschrieben haben, zu bestimmtem Verhalten ja, auffordern, dann ist ein Aspekt ganz häufig in ihrer Argumentation, denkt daran, was Jesus für euch getan hat. Schaut dieses Erbarmen, die Barmherzigkeit Gottes an. Und dann kommt die Aufforderung. Und um in diesem Bild von heute zu bleiben, bewegt es uns, was Jesus für uns hingegeben hat, wie sehr er uns liebt, wie viel hat er eingesetzt, um uns rein zu machen. Können wir dann einfach mit Unreinheit leichtfertig umgehen, wenn er da so viel dafür eingesetzt hat, damit ich rein werde? Ein Aspekt, den das für mich auch enthält, ist, es ermutigt mich, dass es möglich ist, rein zu sein. Mich ermutigt nämlich, dass Jesus dieses Projekt angefangen hat, diese große Aufgabe, seine Braut rein zu machen. Ja, er gibt da nicht auf, sondern er hat dieses Ziel und er wird dieses Ziel erreichen. Er glaubt irgendwie dran, dass es möglich ist. Das macht mir Hoffnung, auch für mich, auch für uns alle. Der Blick zurück kann uns helfen. Wie viel hat er eingesetzt, um mich reinzumachen? Mir hilft auch der Blick nach vorne. Immer wieder ist auch das ein Aspekt, der uns helfen kann, wenn wir daran denken, dass unser Leben hier nicht alles ist. Wir brauchen diese langfristige Perspektive, um die Dinge richtig einordnen zu können, um sie aus der richtigen Perspektive zu sehen und richtig bewerten zu können. Ganz kurzfristig glauben wir, dass es jetzt das Beste ist, wenn ich der Versuchung nachgebe. Aber eine ewige Perspektive hat irgendwie einen anderen Blick darauf. Und schauen wir auf dieses große Ziel, das Jesus hat, uns als reine Braut in einem wunderschönen Kleid vor sich zu stellen, uns zu heiraten und dann in aller Ewigkeit mit uns in einer ganz persönlichen Gemeinschaft, in einer intimen Gemeinschaft zu leben. Und deswegen ist unsere Perspektive nicht, wenn mein Leben hier endet, dann ist alles vorbei. Insofern ist es quasi egal, ob ich rein lebe. Unsere Perspektive ist, wir bereiten uns auf die Hochzeit vor. Und ich will nicht parallel zu den Hochzeitsvorbereitungen meinem Verlobten untreu sein. Das ist was wir ja, sag ich mal, irgendwie fast besonders schlimm finden, oder? Untreue während der Verlobung, während der laufenden Hochzeitsvorbereitungen. Ich will dran denken, dass ich Teil der reinen Braut sein möchte. Vielleicht hilft uns dieser Gedanke, dass wir sagen, und deswegen will ich rein leben. Ein anderer Aspekt ist die Erinnerung an die Beziehung. Bei unserem Glauben geht es um Beziehung, und zwar um eine Liebesbeziehung. Jesus liebt mich, Jesus liebt seine Braut, die ganze Gemeinde und jeden Einzelnen von uns. Und ich will ihn auch lieben. Jesus wünscht sich eine reine Braut und ich wünsche mir, dass sein Wunsch in Erfüllung geht. Jesus ist Liebe, Reinheit, Treue in Person und ich will zu ihm passen. Ich will Jesus lieben und deshalb will ich rein sein. Wie wichtig ist mir die Beziehung zu ihm? Was ist mir wichtiger, meinen kurzfristigen Trieben nachzugeben oder ihn zu lieben? Die Beziehung zu ihm. Ich will diesen Beziehungsaspekt im Blick haben. Das ist nicht nur eine Kopfsache, über die wir hier reden, sondern Jesus will diese Liebesbeziehung mit uns haben und die will ich vor Augen haben in solchen Momenten der Versuchung. Und ich will mich erinnern an meine Berufung. In Epheser 5 und auch an den anderen Stellen haben wir gesehen, wie es Jesus um eine reine Braut geht. Und das ist ein zentraler Teil unserer Berufung. Wir sind seine Braut und wir leben, um der Welt die Geschichte von seiner Liebe und Treue zu uns zu erzählen. Um der Welt ein Bild davon zu geben. Ein Bild von dem, wie Liebe, Reinheit und Treue aussehen können. Wir gehören zu Jesus und deshalb wollen wir der Welt zeigen, wie wunderbar diese Liebe, diese Treue, diese Reinheit von Jesus ist. Ihr merkt in diesem Bild, da steckt eine Menge drin und vermutlich noch mehr. Ich glaube, es ist wirklich was uns helfen kann, wenn das unser Denken prägt, wenn diese Beziehung zu Jesus unser Leben prägt. Und das ist für mich ein Kernfazit, wenn wir in unserer Liebe zu Jesus wachsen, wachsen wir in Reinheit. Das ist, glaube ich, der wichtigste Ansatzpunkt, um rein leben zu können. Wir dürfen drüber nachdenken, wie Jesus ist, wie sehr er uns liebt, wie wir vor ihm stehen werden, wie wir in aller Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm leben werden. Und das darf uns in unserem Innersten bewegen. Wie schon gesagt, das ist nicht nur eine Kopfsache, sondern ich wünsche mir persönlich, dass mich das auch emotional bewegt, dass mich das berührt, dass mich das wirklich prägt. Also mir war es wichtig, dieses große Bild aufzuzeigen. Ich glaube, da liegt wirklich eine Kraft drinnen, die uns helfen kann mit dieser Herausforderung der Reinheit. Und mit diesem großen Bild im Kopf können uns auch ganz konkrete Dinge helfen, die Reinheit zu leben, zu der Jesus uns beruft. Und zu solchen konkreten Punkten möchte ich jetzt kommen. Und ich glaube, diese Punkte, die gelten auch wieder in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir haben solche Herausforderungen, ob wir Single sind oder ob wir verheiratet sind. Wir haben Herausforderungen auch in unterschiedlichen Lebensphasen. Die mögen immer wieder auch unterschiedlich aussehen, aber wir haben diese Herausforderungen und ich möchte auf ein paar Punkte eingehen, die uns helfen können. Zum ersten aber dann doch wieder der Punkt, die Beziehung zu Jesus pflegen. Das ist das, worüber wir bisher gesprochen haben. Ich glaube, das ist mein Tipp Nummer eins. Und selbst wenn wir an dieser Stelle immer wieder auch versagen und merken, wir sind schuldig geworden unserem Verlobten gegenüber, dann wissen wir dürfen wieder zu ihm kommen, um Vergebung bitten. Und er macht uns rein. Es gibt diese Möglichkeit bei Jesus, wenn man einmal unrein war, wieder rein zu werden. Und das Wichtigste ist, dass wir wieder anknüpfen und wieder zu ihm kommen, unsere Schuld bekennen, Vergebung erleben und dann wieder weiter in dieser Beziehung leben. Ein zweiter Punkt ist die Beziehung zu meinem Partner pflegen, sofern ich in einer Paarbeziehung lebe. Dann ist das natürlich ein ganz wichtiger Faktor, um sexuell rein zu leben. Nicht nur die Beziehung zu Jesus, sondern ich glaube auch, die gute Beziehung zu meinem Partner motiviert mich zur Reinheit. Ja, ich will ja an meinen Partner denken, ich will meiner Partnerin treu sein. Das wäre ein eigenes Thema, was das bedeutet, die Beziehung zu meinem Partner gut zu leben, kann ich heute nicht ausführen, bei anderer Gelegenheit wieder und ihr habt alle dazu gute Gedanken. Ein weiterer Punkt, schon die vermeintlich kleinen Dinge nicht zulassen. Die Bibel spricht an einer Stelle davon, flieht die Unzucht. Oder an einer anderen, im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 2 und 3 heißt es, und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen entspricht. Ich habe extra den Vers 2 nochmal mit dazu genommen, weil, was ist die Motivation? Wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Und dann kommt dieses Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden. Das macht deutlich, ja, da soll es nicht mal die Anfänge davon geben bei euch. Ihr sollt wirklich rein sein, 100% rein. Wenn auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwo bei 9 und 10 die außereheliche Affäre steht oder Pornosucht, was sind dann die ersten Stufen von dieser Skala? Vielleicht manche Clips auf YouTube oder TikTok, die Werbeanzeigen. Der zweite oder dritte Gedanke über eine bestimmte Person, den Kollegen, der irgendwie so nett ist. Es fängt auf den ersten Stufen an. Und weil es da anfängt und nicht plötzlich gleich bis Stufe 10 geht, ist es ein Grund, die ersten Stufen schon deswegen zu lassen, weil man nicht auf die späteren Stufen hinkommen möchte. Aber vor allem wegen Jesus, weil er auch möchte, dass wir völlig rein sind und auch diese kleinen ersten Dinge schon Unreinheit bedeuten. Er wünscht sich, dass es bei uns nicht einmal genannt wird. Ein vierter Punkt, Versuchungen zum Anlass für Gebet nehmen. Jesus ist natürlich derjenige, der uns helfen kann, rein zu leben. Und deshalb lasst uns gerade auch in den Momenten der Versuchung, wenn wir merken, da ist irgendwie, jetzt bin ich versucht, ich überlege, ob ich mir das jetzt anschaue, dann lasst uns in genau diesem Moment beten. Dann sind wir nämlich in dem Moment wieder auch schon mal erinnert an unsere Beziehung zu ihm. Und bei ihm ist die Hilfe. Ich habe vor einigen Jahren mal den Tipp gelesen, genau dann, wenn ich eine sexuelle Versuchung erlebe, irgendwie vielleicht eine andere Frau besonders attraktiv finde und versucht bin, jetzt weiter darüber nachzudenken, dass ich dann für die Intimität mit meiner Frau bete, um eine gesegnete Intimität mit meiner Frau. Das gleich so ins Gegenteil noch umzudrehen, finde ich irgendwie auch einen schönen Gedanken, in dem Moment noch bewusst den Segen für meine eigene Paarbeziehung zu erbitten. Also Versuchungen zum Anlass für Gebet nehmen. Ein weiterer Punkt, der mir hilft, ist, mir bewusst zu machen, wer ich bin. Ich weiß, was ich gerade tun sollte. Das ist eigentlich gar nicht nötig, mir das bewusst zu machen, was jetzt das richtige Verhalten ist. Ich will mir bewusst machen in diesem Moment, wer ich bin. Ich will daran denken, dass ich zu Jesus gehöre. Und dazu gehört zum Beispiel, dass die Macht der Sünde über mich gebrochen ist, Römer 6. Dass ich weiß, die Sünde hat nicht mehr die Macht über mich. Ich habe mich diesem Stärkeren hingegeben. Und dazu gehört auch meine Berufung, wie wir es jetzt angeschaut haben. Ich bin Teil der Braut Christi. Auch daran kann ich mich erinnern. Also mir bewusst machen in diesem Moment, vielleicht hilft es einfach mal, diesen Gedanken im Kopf zu haben. Denkt in solchen Momenten dran, wer ihr seid. Nicht nur, was ihr jetzt tun solltet. Ein anderer Gedanke, der mir in solchen Augenblicken hilft, ist, mir bewusst zu machen, welches Menschenbild und welches Bild von Liebe dahinter steht. Welches Bild von Sexualität und Liebe vermittelt die Serie, die ich gerade schaue? Oder der Roman, den ich lese? Ist das Gottes Bild von Sexualität? Oder bei Pornografie, aber auch schon in vielen Vorstufen davon, mache ich mir bewusst, wie hier die Frau, meistens ist die Frau in dem Moment, seltener die Männer, wie der andere Mensch zu einem reinen Objekt meiner Begierde degradiert wird. Was da für ein Menschenbild dahinter steckt, wo der andere einfach nur noch das Objekt ist, was ich jetzt nutze. Will ich so mit Menschen umgehen? Will ich so über Menschen denken? Will ich nicht viel lieber dieses Bild von Liebe leben, was Jesus verkörpert? Ich glaube, das kann helfen, wenn wir uns bewusst machen, was für ein Menschenbild und was für ein Bild von Liebe und Sexualität steckt da gerade dahinter und sich dann wieder bewusst für das gute Bild Gottes zu entscheiden. Ein weiterer Punkt, nicht alleine kämpfen. Es gab Zeiten, in denen habe ich ganz bewusst jemand anderen, zum Beispiel Andi, gebeten, mich regelmäßig nach meinem Verhalten, nach meinen Gedanken im Blick auf sexuelle Reinheit zu fragen, um ihm da Rechenschaft zu geben. Und das kann eine ganz wichtige Hilfe sein, dass wir sowas eben teilen mit einer anderen Person und da Rechenschaft drüber geben. Dem anderen bewusst diese Erlaubnis geben, frag mich danach, beziehungsweise nicht nur die Erlaubnis, sondern die Aufforderung, frag mich in einem gewissen Abstand wieder, wie es mir damit gerade geht, wie ich mich da verhalte. Und spätestens, aber wirklich nicht erst dann, spätestens dann, wenn man da merkt, ich habe da ein echtes Problem, dann ist mein dringender Rat, versuch dieses Problem nicht alleine zu lösen. Beziehe eine Person deines Vertrauens, eine Person des gleichen Geschlechts mit ein. Such dir jemand, der mit dir kämpft, mit dem du drüber reden kannst, wo du einen gemeinsamen Austausch hast und ihr gemeinsam auch überlegen könnt, was kann der Weg sein, um wirklich aus dem, wo du gerade drin steckst, wieder rauszukommen. Also dieser Punkt ist wirklich ein ganz dringender Punkt. Sucht euch jemand, mit dem ihr da gemeinsam diesen Kampf geht. Und wie gesagt, nicht erst dann, wenn ihr voll drinnen steckt, sondern auch schon bei den kleineren Dingen kann das total die Hilfe sein, wenn man mit jemand anderem da in eine Rechenschaft lebt. Ein letzter Punkt, Grenzen setzen und technische Hilfen nutzen. Das wird bei jedem von uns unterschiedlich sein. Wo sind deine Schwachstellen? Dann setz dir da, wo du merkst, dass du eine Schwachstelle hast, setz dir da selbst deine Grenzen. Grenzen zu deinem Schutz. Ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Handy, habe ich schon so App-Timer, die verhindern, dass ich allzu viel Zeit mit meinem im Browser oder in YouTube oder ähnlichem verbringe. Da ist einfach schon mal die tägliche Nutzungszeit begrenzt. Und ich habe letztens gemerkt, bei YouTube kommen mir dann die ganze Zeit wieder so Videovorschläge, wenn ich nur YouTube aufmache, von allen möglichen Sachen. Das kann man deaktivieren. War mein nächster Schritt zu sagen, in den Einstellungen, YouTube, mach mir bitte keine Vorschläge mehr. Also ich will, wenn ich es öffne, einfach nur den schwarzen Bildschirm mit dem Suchfeld haben, aber nicht gleich schon die ganzen möglichen Videos, die ja sogar anfangen schon loszulaufen, wenn man so irgendwie da drüber scrollt. Ich weiß nicht, wo deine Punkte gerade sind. Es gibt viele technische Möglichkeiten. Wenn du irgendwo mal Hilfe brauchst, dann frag jemanden, der ein bisschen technisch versiert ist. Es geht um Grenzen, die du dir selbst setzt. Das sind keine fixen Regeln an dieser Stelle. Das sind Grenzen, mit denen du dich schützt. Weil du sagst, ich will nicht mein Herz füttern mit Dingen, die es kaputt machen. Die es zerstören. Setzt eure Grenzen lieber mit Sicherheit. Nutzt die technischen Hilfen, die es dazu gibt. Nochmal zurück zu unserer Motivation. Sexualität ist nichts Schlechtes. Ich glaube, das ist im Rahmen dieser Predigtreihe auch deutlich geworden. Sexualität ist etwas sehr, sehr Gutes, ein Geschenk Gottes. Wir haben die letzten Wochen gesehen, wie Gott sich Sexualität gedacht hat. Wir haben einen Gott, der Leidenschaft liebt, der selbst leidenschaftlich ist. Wir haben heute darüber nachgedacht, wie Jesus Liebe, Reinheit, Treue verkörpert. Und das ist diese Art von Liebe, die wir brauchen, die diese Welt braucht. Lasst uns nicht Haltungen übernehmen, ja, in denen es eigentlich nur darum geht, meine Triebe zu befriedigen, die den anderen zum Objekt, auf ein Objekt reduzieren. Wir haben ein so viel besseres Ideal, dem wir nacheifern. Und es ist nicht nur ein Ideal, wir haben eine Person. Wir kennen den, der uns liebt, der die Hochzeit mit uns vorbereitet. Wir sind seine Braut und wir leben, um der Welt die Geschichte von seiner Liebe und Treue zu uns zu erzählen. Diese Geschichte zu erzählen und diese Geschichte auch vorzuleben durch das, wie wir selbst leben. Um der Welt ein Bild davon zu geben, wie Liebe, wie Reinheit, wie Treue aussehen kann. Mit seiner Hilfe ist das wirklich möglich. Amen. Wir beten noch.